Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich habe die Maske lieber abgenommen, sonst hört er vielleicht nur ein Genuschel. Und ich freue mich, es sieht hier fast aus wie so ein Fernsehstudio mit Glasscheiben und hinten die Technik im Cockpit und so weiter und mit Kamera. Wer hätte das gedacht, nicht, dass ihr jetzt in der ersten Reihe sitzt und hier sogar mit Kamera hier die Aufnahmen machen und so nicht nur hier, sondern auch es bei anderen auf dem Bildschirm jetzt präsent sind und ihnen einfach auch das Evangelium weitergeben können. Und die Medien, das ist heute auch ein Stück weit auch das Thema. Die Frage ist ja uns immer so: Sind wir begeistert von Jesus? Sollte er, also Jesus, nicht mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft haben? Und ich denke, das sind Fragen, die wir oder die sich die Nachfolger Jesu immer neu stellen. Ich habe damals eine journalistische Ausbildung gemacht und ich bin da eingestiegen und mir sind so einige Punkte da wichtig geworden. Zum Beispiel, ist die Botschaft nicht wichtig genug, dass sie mehr in den Medien, also in Fernsehen, Radio und Zeitschriften vorkommen? Jeden Tag hören wir Nachrichten über die verschiedenen Kanäle und die werden ja auch immer mehr. Und wir kriegen auch Infos von christlichen Aktivitäten, aber insgesamt ist es doch viel weniger. Aber wenn wir das Angebot Jesu sehen, müssen wir eigentlich feststellen, dass das eigentlich, es müsste viel mehr da kommen, um die Menschen aufzurütteln. Ein anderer Punkt zeigte mir ein damaliger Radiolehrer aus der Schweiz. Es war so die Hochzeit von Public Relation. In Deutsch würde man sagen Öffentlichkeitsarbeit. Eine Gemeinde in Zürich hatte eine Umfrage gemacht und die hatte zwei Fragen. Erstens, wisst ihr, dass wir als Gemeinde neben euch sind? Und zweitens, wisst ihr, was wir tun? Und die Antworten waren dermaßen ernüchternd, dass sie dann überlegt haben, was machen wir dann? Sie haben dann einen Putzdienst für alte Menschen eingerichtet, einen kostenlosen Putzdienst und kam so dann in Radio, Fernsehen und Presse und auf einmal kannten die Leute diese Gemeinde. Eine Gegebenheit aus der Apostelgeschichte zeigt, mit welchen modernen Kommunikationsgrundsätzen schon die Boten Gottes gearbeitet haben. Diese Geschichte wird auch gerne den heutigen Journalisten, beziehungsweise vor allem im christlichen Bereich, in der Ausbildung weitergegeben. Die Situation damals: Der Arzt Lukas hatte die Apostelgeschichte verfasst. Etwa 64 vor Christus. Der Tempel in Jerusalem stand noch, der wurde ja 70 nach Christus zerstört. Das Evangelium erreicht Kleinasien und Europa. Und Paulus ist mit seinem Evangelisationsteam unterwegs. Nach Philippi, Thessaloniki und Berea erreicht er nun Athen. Und nun den Bibeltext mal an die Wand werfen. Und ich lese aus diesem Bibeltext, das ist die Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf den Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigt das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von jedem unter uns, einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie einige eurer Dichter es gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts, da wir nun göttliches Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott eine Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen darüber ein anderes Mal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen die Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Ich finde, dieses Wirken Gottes ist faszinierend. Gott investiert unwahrscheinlich viel, um die Außenstehenden zu erreichen, die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und dies macht er mit ganz modernen Maßstäben, mit denen man heute zum Beispiel eine Radiosendung oder eine neue Zeitschrift starten würde. Mit euch, mit ihm möchte ich einfach drei Punkte angucken, die uns Vorbild werden könnten und uns Mut machen. Das erste ist, Paulus interessiert sich für die Menschen vor Ort. Er mischt sich unter die Einwohner Athens, um deren Lebensweise und Kultur kennenzulernen. Das zweite ist, Paulus verwendet zwei Brücken, um die Menschen mit ihrer Umwelt und ihrer Sprache anzusprechen. Er benutzt den Tempel des unbekannten Gottes und griechische Philosophen. Dabei zeigt er den Unterschied des lebendigen Gottes zu den anderen Göttern auf. Und das dritte ist, vom Areopag geht die Botschaft in alle Welt. Es waren die damaligen Massenmedien. Am Ende müssen sich die Leute aber entscheiden. Will ich mit mehr darüber hören oder wende ich mich von ihm ab? Kommen wir zu Punkt 1. Paulus interessiert sich für die Menschen vor Ort. Er war wahrscheinlich schon auf der Vorhut, um den Einsatz in Athen vorzubereiten. Wenn ein Redaktionsteam eine neue Sendereihe vorbereitet, müssen sie sich mit dem Umfeld der Hörer oder Leser auseinandersetzen. Welche Leute wollen wir ansprechen? Jung oder alt? Wie leben diese Leute? Welche Hobbys haben diese Leute? Wie sieht ihr berufliches Umfeld aus. Und Paulus macht genau diese Vorbereitungen. Er geht in das Zentrum von Athen auf den Markt. Natürlich fällt ihm da sofort die Kultur Athens auf. Es gibt viele Tempel mit Statuen und Bildern, die die Götter darstellen. Goldschmiede machten für die Tempel viel goldene und silberne Dinge. Es war wohl auch der bedeutendste Wirtschaftszweig. In der Apostelgeschichte heißt es nun, es ergrimmte sein Geist. Paulus kannte ja den einzig lebendigen Gott und war nun mit 3000 Götzenbildern sowie Statuen konfrontiert. Die Göttin Athene hatte zum Beispiel eine riesige Statue aus Bronze, die die Schiffsleute und Seeleute schon von Weitem sehen konnten. Und Paulus reagiert nun aber sehr weise. Statt sofort laut die Kultur zu verurteilen, sucht er einen Weg, um den Leuten das Evangelium nahezubringen. Wie wir in der evangelistischen, als wir in der evangelistischen Radioarbeit in Spanien waren, da war das auch so, dass die traditionelle Kirche natürlich viele Dinge hatte, die wir nicht mittragen konnten. Aber wir sind dann nicht hingegangen und haben gesagt, die böse Kirche, sondern unser Redaktionsteam hat einfach Jesus groß gemacht und ihnen erzählt, wie sie eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen haben. So konnten wir Leute erreichen, die, wie gesagt, bei den Angriffen auf die dortige Kirche, die einfach auch ein Stück der Kultur ist, den Rollern bestimmt zugemacht hätten. Und Paulus öffnet mit dem Handel nun eine Tür in Athen. Die Philosophen nahmen ihn jetzt auch mit auf den Areopag. Die Philosophen, das waren die geistliche Elite der griechischen Gesellschaft und die waren auch sehr beliebt im Volk. Vergleichbar mit heutigen Musikern, Schriftstellern aus unserem Land. Es gab dabei zwei Gruppen, einmal die Epikureer. Sie beschäftigten sich besonders mit dem diesseitigen Leben und ließen die Götter, aber auch das Allgemeinwohl etwas außer Acht. Die andere Gruppe, die Stoiker, hatten das ganze Universum im Blick und betrachteten die Göttergeschichten im übertragenen Sinn, also ähnlich wie die Gleichnisse bei Jesus. Und sie verband die Neugier, die wir gut aus dem Sensationsjournalismus kennen. Na, was hat die Königin XY denn schon wieder gemacht? Ach, ihr Kind ist 5 Kilo zu schwer. Natürlich waren die griechischen Philosophen nicht so albern, sondern ihnen ging es schon um grundsätzliche und ernste Dinge. Übrigens war Paulus auch erst in der Synagoge bei den Gottesfürchtigen. Er hatte also erstmal den Anschluss zu seinen Landsleuten gesucht. Und für mich zum Beispiel ist es wichtig, wenn wir evangelistisch aktiv sind, sollten wir immer schauen, dass wir mit Gemeinden, mit Kirchen vor Ort zusammenarbeiten. Das stärkt die Gemeinschaft und das bündelt vor allen Dingen auch die Kräfte, um die Menschen nicht nur zu erreichen, sondern sie auch im Glauben weiterzuführen. Kommen wir nun zu Punkt 2. Paulus auf dem Areopag. Der Areopag war der Ort der Massenmedien, ähnlich der heutigen Nachrichtenagenturen. Oder wie war es, ich weiß nicht, wer schon mal im Speakers Corner war, war schon mal jemand dort? Genau, ja, wenn man aus England kommt sowieso, da gehen die Leute ja auf den Stuhl und dann verkündigen sie dort, was sie zu sagen haben. Und da kommen viele Neugierige hin und hören sich das gerne an. Da ist also einmal jemand von der Heilsarmee, aber natürlich auch andere, deren Lehre wir wahrscheinlich überhaupt nicht teilen würden. Von hier aus gingen quasi die neuesten Nachrichten in das Römische Reich. Und es ist faszinierend für mich, wie Gott das einsetzt. Also das Griechisch war damals die Wirtschaftssprache. Also wie heute das Englisch war Griechisch damals die Wirtschaftssprache. Es gab im Römischen Reich griechische Truppen und wie gesagt, die ganzen Kaufleute, Reisenden und so weiter benutzten diese Sprache. Und so verbreiteten sich dann auch diese Infos vom Areopag aus. Und Paulus nutzt nun moderne journalistische Grundsätze. Unser damaliger Radiolehrer hatte uns ein Schema über Moderator und Hörer mitgegeben. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Dabei war es wichtig, einen gemeinsamen Wortschatz zu finden. Paulus nutzt nun die Athener Kultur als Brücke. Ihr seht hier zwei Kreise. Das eine ist der Kommunikator, das andere ist quasi derjenige, der dann hört, der Rezipient. Und in der Mitte überschneiden sich die Kreise. Und in der Mitte, das ist der Wortschatz, den wir nutzen dürfen, damit andere das verstehen. Er fand den Unbekannten, den Tempels Unbekannten Gottes. Das war das eine, das Paulus nutzte. Die Einheimischen hatten diesen Tempel eingerichtet, um sicherzugehen, dass sie keinen Gott auslassen. Und diesen Tempel benutzt Paulus nun, um das Evangelium weiterzusagen. Und Jesus war ja tatsächlich bis jetzt auch für sie ein unbekannter Gott. Zudem benutzt Paulus Beispiele der hoch angesehenen Philosophen. Das Ergebnis? Die Hörer verfolgen aufmerksam, was Paulus zu sagen hat. Im Übrigen benutzt Paulus auch in Griechisch, was die Einheimischen dort sehr gut verstanden. Die Vorgehensweise kann auch für uns als Nachfolger Jesu zum Vorbild werden. Wo sprechen wir eine fromme Sprache und keiner versteht uns? Ich habe im nächsten Bild einige Beispiele. Genau. Zum Beispiel verstehen viele Menschen bei Wiedergeburt die Reinkarnation. Die gibt es in den asiatischen Religionen. Da heißt es, man wird immer wieder neu geboren und wenn man nicht gut genug war, dann wirst du wieder als Tier geboren. Also als Maus geboren zu werden ist nett, aber wenn mich dann die Katze frisst, das wäre dann nichts. Und je nachdem, wie gut oder böse ich war, wie gesagt, wird das dann passieren. Bei uns ist es was anderes. Ich habe mal einfach ein Wort genutzt, Lebenswende. Die passiert nur einmal. Oder Sünde, wer kennt nicht das Wort, oh du kleines Sünderlein. Das können wir umschreiben, eher mit getrennt sein von Gott oder Zielverfehlung. Also Sünde, Amatia, heißt tatsächlich Zielverfehlung. Also wir laufen an Gott, an Jesus vorbei. Und natürlich der Autofahrer, der eine Geldbuße bezahlen musste. Aber die Buße bei Jesus ist eher ein Bekennen von negativen Dingen, die der Mensch vor ihm ausdrückt und ihm sagt, Herr, ich brauche dich. Allein du kannst diese negativen Dinge wegnehmen, damit ich dir ohne Barriere zu dir kommen darf. Was mich besonders fasziniert, ist der Unterschied zwischen den griechischen Göttern und dem lebendigen Gott. Paulus sagt, dass der lebendige Gott nicht als Statue oder Bild erschaffen wurde und von Menschen gepflegt und gefüttert werden muss. Ihr habt wahrscheinlich die Nachrichten gehört, dass ja in der Türkei dieses eine Museum, was früher eine Kirche war, wieder umgewandelt wurde in eine Moschee. Aber ehrlich gesagt, unser Glaube hängt nicht an irgendwelchen Gebäuden. Da gibt es ganz tolle Bilder und so weiter. Aber was ich zum Beispiel einem Moslem sagen würde, wäre, es ist schön, dass dieses Gebäude da ist, aber unser Glaube ist universell. Wir haben den überall. Gott ist überall, überall auf der Welt, ob das da nun diese Kirche gibt oder nicht. Aber wichtig ist, er ist da. Und warum? Weil er ist der Schöpfer. Er ist der lebendige Gott. Er ist derjenige, der den Odem, dem Menschen, dem Atem quasi eingehaucht hat. Und dieser Gott hat alles in seiner Hand. Vers 31 sagt klar, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das bedeutet, es können noch so viel, zum Beispiel auch Christen, die in der Verfolgung leiden oder wo wirklich schwere Situationen sind. Aber alle, die da drin mitwirken, werden irgendwann vor Gott stehen, weil jeder sterben muss. Und dieser Gott ist so kräftig, dass er überall an allen Enden ist und jeden Einzelnen auch dann seinen Lob, seinen Lohn oder wie gesagt auch die Strafe weitergibt. Und der Unterschied, nicht die Menschen schaffen die Götter, sondern der allmächtige Gott schafft uns Menschen und vor allen Dingen er zeigt Interesse an uns. Wir sind diesem Gott wichtig. Ähnlich wie es mein Chef gesagt hat, Wilfried Schulte, ich bin da wie gesagt in der Radioarbeit bei Neues Leben. Was würde Ihnen besser gefallen, hat er gesagt. Sie rufen den amerikanischen Präsidenten an und werden zu ihm durchgestellt. Oder der amerikanische Präsident ruft an und will Sie sprechen. Viel interessanter wäre doch der amerikanische Präsident, Sie sind gerade dort, er nimmt den Hörer ab und sagt, hier ist ein Anruf für Sie. Übrigens, diesen Impuls hat er vor dem jetzigen Präsidenten gesagt. Das Gespräch ist für Sie. Diese Wichtigkeit würde uns bestimmt gefallen. Ich meine, bei dem vorherigen Präsidenten meinte ich jetzt. Wir sind Gott so wichtig, dass er durch Jesus uns den Weg zu ihm freigemacht hat. Wir dürfen dem Sohn Gottes alles anvertrauen und wir dürfen vor allen Dingen ihm vertrauen. Und wichtig, nicht wir dürfen zu Gott kommen, wie es bei den athenischen Göttern ist, sondern Gott kommt zu uns. Das ist eigentlich die faszinierende Nachricht, die vom Areopag ausgeht und die wir heute anderen kirchenfernen Menschen weitergeben können. Kommen wir nun zu Punkt 3. Vom Areopag in die Botschaft in alle Welt, quasi in die Massenmedien, würden wir heute sagen. Aber wichtig ist auch, jeder muss sich selbst entscheiden. Und die Hörer reagieren unterschiedlich. Die einen spotten über die Botschaft. Sie wissen wahrscheinlich ganz genau, dass sie ihr Leben verändern müssen, wenn sie diesem Jesus ihr Herz öffnen. Die anderen wissen das auch, wollen aber keine Entscheidung treffen. Sie sagen, wir wollen später darüber hören. Wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass Paulus nie mehr dort zurückkehrt, um weiter darüber die Leute zu informieren. Die dritte Gruppe folgt Paulus, darunter Dionysius, der vom Vorstand des Areopags war, also gab es sogar einen Rat dort. Heute wäre das vielleicht der zweite Chefredakteur der Bild-Zeitung, Daniel Böcking, der ja zum Glauben gekommen ist, oder Peter Hane oder Markus Bieker oder wie sie heißen. Und Dionysius soll ja sogar später Bischof in Athen geworden sein. Und auch eine Frau namens Damaris entscheidet sich für Jesus. Was dürfen wir mitnehmen? Die Bibel arbeitet einmal mit modernen journalistischen Grundsätzen. Das ist nicht das verstaubte Buch, sondern sie ist brandaktuell. Und wir sollten das Evangelium in einer verständlichen Sprache den anderen Menschen weitergeben. Und auch Gott, wenn wir das wirklich gut machen und auch toll finden und sagen, das ist aber toll rübergekommen, die Entscheidung liegt aber weiterhin natürlich beim Hörer, bei dem, den wir erreichen. Denn er wird sein Leben umkrempeln müssen. Und diese Entscheidung können wir auch keinem abnehmen. Es werden auch keine Kinder als Christen geboren, sondern jeder hat dieses Anrecht und das Recht, diese Entscheidung zu treffen. Denn keiner wird, wie gesagt, so geboren und auch keine Rituale machen uns dazu. Gott möchte von uns, von jedem Einzelnen, ein ganz persönliches Ja. Und wenn es schon vielleicht lange her ist, wir dürfen dieses Jahr auch wieder neu erneuern, neu wieder für uns bewusst machen, dass wir wissen, hier ist ein lebendiger Gott, der uns genau jetzt durchführt, auch durch diese Zeiten, die wir gerade haben. Aber er ist da und er wird seinen Plan umsetzen. Amen.